Ich stelle mich gerade total selbst in Frage.
Warum?
Ich glaube, ich bin nicht herzlich genug.
Wieso?
Wenn ich sehe, wie blumig du schreiben kannst und wie herzlich du schreiben kannst und mit ich hab dich ganz so lieb und ich bin bei dir und du schreibst so richtig aus dem Herzen und ich schreibe manchmal so rational. Ich schreibe dann eher, ich wünsche dir alles Gute und da frage ich mich, ob ich wirklich herzlich bin.
Aber fragst du dich nicht, woher das kommt vielleicht?
Doch, das frage ich mich auch. Ich weiß es auch. Ich bin da nicht so mit ganz viel Herzlichkeit, glaube ich, aufgewachsen. Du schon, du bist heute noch der Krümel.
Ich bin das der Krümel.
Hm. Ja. Da müssen wir mal nachgucken, woran das eigentlich liegt, dass du so herzlich bist und ich alles immer mit dem Kopf mache.
Aber du bist auch herzlich. Du bist mein kleines Emotionsmömmchen. Oh.
Stunde der Wahrheit.
Sag Wahrheit mal, oder Pflicht?
Nee, ja beides. Wahrheit und Pflicht. Findest du, dass ich ein herzlicher Mensch bin?
Ja.
Echt?
Ja.
Woran machst du das denn fest?
Also an deiner liebevollen Art, also wie du sprichst, wie du mit Worten umgehst.
Das ist kopfgesteuert.
Wenn du Bambi guckst und die Mutter stirbt, stirbt ein Teil von dir mit, weinst du?
Mhm.
Ja, sicher bist du ein herzlicher Mensch. Wieso nicht? Bist du das nicht? Bin ich jetzt in meinen
Grundzügen... frage mich das manchmal, ob ich herzlich genug bin.
Wieso?
Weil ich bin ja manchmal, ich kann mit Worten umgehen, aber wenn ich sehe, wie du blumig schreibst, so schreibe ich ja überhaupt nicht. Du bist ja und von Herzen und ich bin bei dir und ich, so bin ich ja gar
nicht. Ja, ich bin schon nett.
Ne? Du bist schon nett und so bin ich ja nicht. Ich kann so blumig wie du, kann ich gar nicht schreiben.
Nee, das stimmt. Also es ist echt anders. Aber, aber wenn ich sehe, wie du mit deinem Enkelkind bist, bist du viel herzlicher als ich. Da könnte man mir nachsagen, ich bin Reibeisen, aber... An der Stelle, wo ich denke, nee, also jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt hört es hier aber auch auf, jetzt rede ich nicht mehr drauf ein wie auf eine lahme Kuh, dann bist du immer noch, oh komm, nee, dann bin ich aber unherzlich.
Okay, also ich, weißt du, was ich mich jetzt zuletzt gefragt habe, ist, ob ich alles über den Kopf mache und du alles übers Herz und dann habe ich mich in dem Zusammenhang gefragt, ob ich überhaupt herzlich bin.
Also du alles über den Kopf.
Ja.
Nicht. Ein Mensch, der über Emotionen gesteuert ist.
Ja.
Wo man einen falschen Satz sagt, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, der vielleicht eine Bombe ist, aber der ist aus Versehen rausgerutscht ist. Ja. Und gehst dann hoch wie eine Rakete.
Ja, das ist aber anders. Weil das ist ja so, dass also... Das, jetzt müsste ich sehr psychologisch werden, das versuche ich jetzt zu vermeiden. Wir haben ja keinen Lehrauftrag, hast du gesagt, ich lasse das jetzt alles weg.
Nee, machen wir nicht.
Aber dass natürlich da Dinge erstmal ans Gehirn wandern und dann werden dem Emotionen belegt. Und da bin ich natürlich schnell dabei, aber erstmal geht es an den Kopf. Bei mir geht immer erstmal alles ans Großhirn. Da wird das dann bewertet, gut, schlecht, neutral. Und dann kommt dann eine Emotion obendrauf. Ne? Mhm. Und da frage ich mich aber... Ob ich dann, weißt du, weil ich ja dazu neige, dann alles, was ich gehört habe, natürlich erstmal mit Emotionen zu belegen, dann aber gleich anfange, das zu analysieren. Also derjenige hat das jetzt vielleicht gesagt, weil er es zu Hause nicht anders gelernt hat oder weil er sprachlich nicht so versiert ist. Ich analysiere das ja irgendwie sofort.
Ja, das geht mir oft auf die Nerven.
Was? Dass ich das mache?
Ja, das ist manchmal ist es auch einfach, dann will man von dir eigentlich entweder nur Zuspruch oder Einspruch.
Mhm.
Und dann zu sagen, ja, aber komm, der hat das vielleicht gesagt, weil... Nee, das will ich dann gar nicht hören.
Das meine ich.
Das geht mir dann auf den Sack.
Ja, das meine ich ja. Ist das vielleicht alles viel zu kopfgesteuert und bin ich da nicht herzlich genug?
Aber was machst du denn, was ist denn dann herzlich?
Also herzlich, also zum Beispiel ist es ja so, dass du viel leichter umarmen kannst als ich oder Küsschen verteilen und so weiter. Da bin ich ja.
Was?
Ja, da bist du schon körperlich, bist du schon herzlicher als ich. Ich bin ja da.
Aber
ich tue mich ja sehr schwer damit, Menschen. Ich nehme nicht so leicht in den Arm wie du oder so. Ich glaube, ich bin etwas zurückhaltender.
In emotionaler Gruppe?
Bin ich da?
Nein, bist du nicht. Aber ich glaube, ich habe es auch gelernt, ne? Anders als du. Also ich hatte natürlich ich habe auch eine emotionale Mama. Mhm. Ein Papa, der etwas weniger emotional war, der jetzt doch viel herziger ist, der ja auch anders aufgewachsen ist. Aber bei uns war eine körperliche Nähe war ganz normal. Also ich weiß, da war ich vielleicht 10 oder 11 und dann haben wir da gesessen, meine Mama saß auf dem Sofa und mir war nach Kuscheln zumute und ich habe wirklich unten an den Beinen gesessen, also mit den Knien auf dem Boden gesessen, gehockt so und habe so den Kopf auf den Schoß gelegt und dann hat die mir stundenlang die Haare gestreichelt.
Okay, meine Mutter hätte mich gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, welches gemacht
habe. Ja, haben wir uns unterhalten und dann hat sie mir die Haare gekrault und... Und das war ganz, ganz normal, irgendwie auch ein bisschen Herzlichkeit. Und ich kann auch meine Mama und meinen Papa nehme ich so in den Arm und dann gebe ich denen ein Küsschen und das ist ganz normal.
Ja, also das ich glaube, da an der Stelle habe ich ein bisschen wenig mitbekommen, weil bei uns war so körperliche Nähe nicht so angesagt. Mhm. Also wenn ich also... Mein Vater vielleicht etwas mehr mir gegenüber mit Drücken und so und Küsschen. Meine Mutter hat mich so nicht in den Arm genommen oder Küsschen, so, das kenne ich nicht. Meine Mutter hat mir immer die Wange hingehalten, damit ich ein Küsschen geben konnte, aber ich habe nie eins bekommen.
Was?
Also ich kenne das gar nicht so, dass man so eine körperliche Herzlichkeit irgendwie zeigen kann oder so. Das kenne ich nicht so sehr.
Also das kenne ich... Ganz, ganz, wirklich ganz, ganz schön, aber auf einer ganz schönen Ebene. Meine Mama hat das sehr, sehr schön gemacht, irgendwie auch mit Kraulen und ich weiß nicht was. Und heute ist das auch so, dass mein Papa, dass ich das sehr mag, wenn ich nach Hause komme. Ich fahre jetzt einmal im Monat hin und mein Papa drückt mich und wir nehmen uns in den Arm. Und das letzte Mal haben wir uns beide gesagt, wie lieb wir uns haben. Mhm. Das war ganz toll.
Also das kenne ich gar nicht. Also es hat keiner meiner Elternteile gesagt.
Aber das war, das muss ich noch einmal sagen, das war, als wir beide alleine waren. Und das war das war ein ganz inniger Moment. Das war ganz schön.
Okay. Ja. Ich kenne das. Also dass ein Elternteil je zu mir gesagt hätte, dass er mich lieb hat, ich glaube, das wäre peinlich gewesen. Das habe ich nie gehört.
Das ist ganz schade.
Ich weiß gar nicht, was da... Also bei meinen Eltern ging es natürlich auch immer viel um Arbeit, selbstständig und drehte sich viel um Arbeit dann. Aber dass ich gehört hätte, ich habe dich lieb, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das hier gehört habe. Und ich bilde mir ein, dass ich das zu meinem Sohn sehr oft gesagt habe. Ich frage mich natürlich auch, ob ich es oft genug gesagt habe. Man kann ja auch immer nur das weitergeben, was man auch so selber gelernt hat. Ich glaube oder meine, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Aber natürlich stelle ich das in Frage, weil ich dann schon mal, wenn ich dich sehe, wie du schreibst, Menschen schreibst und dann sagst du immer zu mir, wenn ich was schreiben will, ah, da muss mir Herz rein, da muss, das ist zu rational, was du gerade schreibst. Dann frage ich mich, ob ich da genug Herzlichkeit habe. Also ich habe das, aber ich weiß nicht, ob ich das so zeigen kann immer.
Doch, ich glaube schon. Vielleicht bin ich schräg.
Nö.
Doch, vielleicht schon. Aber das war bei uns gang und gäbe und man hat sich das auch so gesagt. Also nicht so abgedroschen, ne? Du hast ja immer gesagt, ich habe dich lieb oder so, das nutze ich auch ab, wenn es eine Floskel wird. Mhm. Es gibt ja Menschen, die sagen sowas wie, ich liebe dich, so als Verabschiedung. Mhm. Und dann ist das auch in der Bedeutung doch wenig. Eigentlich sollte es ja wirklich so sein in dem Gefühl, wenn man in dem Moment etwas sagt. Also wenn man es spürt und es nicht gang und gäbe ist, sondern es ist gerade ein ganz, ganz inniges Gefühl. Und dann sagt man eigentlich, ich liebe dich. Das ist ja besser, als wenn man das immer wieder am Telefon sagt, ich liebe dich oder solche Sachen. Mhm. Und das fällt mir auch jetzt auf, als wir uns darüber unterhalten haben vor, ich weiß nicht, gerade eben, weil wir sie kennen uns ja noch gar nicht so lange. dann, ja, dann fällt mir das auch auf, wie das hingeludelt wird. Mhm. So. Und wenn das immer so am Ende eines Telefonats genommen wird, tschüss, Schatz, ich liebe dich, dann finde ich das auch nicht mehr schön. Mhm. Aber
du hast aber, als wir uns anfangs kennenlernten und wir uns über viele Dinge ja auch angenähert haben und, mhm. und auch uns kennenlernten, habe ich zum Beispiel gesagt, dass man ich liebe dich nicht so oft sagen darf. Ich bin gerade ein bisschen emotional berührt, weil ich höre das ja auch nicht so oft, also eigentlich gar nicht. Also, aber auf der anderen Seite, ich auch immer gesagt habe, das muss auch was Besonderes bleiben, das darf man nicht so mhm. oft sagen. Natürlich auch nicht nur einmal im Jahr, ne? Mhm. Aber es muss auch dann auch schon aus einer gewissen Situation heraus oder einer gewissen Innigkeit heraus entstehen und mhm. nicht, weil es so was ist wie guten Tag und tschüss und danke und bitte, mhm. sondern es muss immer noch was Besonderes bleiben.
Mhm. Und es darf auch nicht sein, wenn bei Mann und Frau, also das ist auch schräg, ne? Männer sagen das ja gerne, also das sind Erfahrungswerte meinerseits, mhm. sagen wir es mal so. Männer sagen das gerne nach dem sexuellen Akt. Ich liebe dich. Oder? Also ich meine, das kann es auch nicht sein.
Nee, das
man
ich
hat miteinander
nicht.
Sex gehabt und dann kommt ich liebe dich. Und dann schnarcht er weg und dann denkst du ja so, ah, oh, alles klar, nee, das ist ja auch toll.
Also meine Erfahrung ist eher dann andersrum.
Was
dass
denn?
Dass das dann
vorm Sex
gesagt wird, damit
da was passiert.
Ja.
Nee, okay, dann hatten wir, siehst du, so unterschiedliche Männer mhm. haben wir.
Mhm.
Ja, nee.
Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, wie sehr beeinflusst einen noch das? Also wie sehr ist man doch Kind seiner Erziehung, wenn man
total.
Eben das selber nicht erlebt hat, so eine körperliche Nähe mhm. und auch eine gewisse Herzlichkeit, Selbstverständlichkeit im körperlichen Umgang. Also ich weiß noch zum Beispiel, das war... Ich hatte früher bei meinen Eltern das Zimmer gleich neben dem Bad, ja?
Ich auch.
Oh. Und freitags, oh Gott. Freitags war Badetag. Da badete ja. die ganze Familie.
Ja.
Und nachdem ich dann gebadet hatte, bin ich dann mit dem Handtuch in der Hand vielleicht, mhm. aber gleich um die Ecke in mein Zimmer. Und meine mhm. Mutter hat dann irgendwann mal, als das Handtuch nicht richtig um mich gewickelt war, auch zu mir gesagt, also so geht das gar nicht, du musst mal das Handtuch um dich wickeln hier. Und ich habe dann gesagt, ja, aber man sieht mich ja nur noch von hinten, wenn ich da gerade in
ja,
das
ja.
Zimmer gehe. Und dann sagt meine Mutter, nee, aber auch sein Hintern darf man niemandem zeigen. Weil, ich sage, wieso nicht? Der Hintern, der ist heilig.
Du hast einen vergoldeten Hintern.
Wie heißt sie nochmal? Die Jennifer Lopez? Oder die hat auch so
die einen heiligen Hintern.
Die hat einen heiligen Hintern. Also
du auch.
Irgendwie auch einen heiligen
J-Lo
Hintern.
Und du.
J-Lo und ich sind uns sehr, sehr, sehr nah. Ich habe auch einen heiligen Hintern. Aber es war einfach so, alles, was körperlich war, fand so nicht statt. Ja. Also da wurde irgendwie, war das ein Tabuthema.
Ja. Haben wir auch, also ich kann mich, oh, das sind jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Also es gab sicherlich einen Tag in der Woche, ich weiß nicht, das war uns auch als Kinder bekannt. Wir sind ja brav ins Bett gegangen, nicht so wie die Kinder von heute, in Anführungsstrichen, die dann nochmal 3000 Mal rauskommen aus dem Kinderzimmer. Wir sind ja ins Bett gegangen, es wurde, ich bin klein, mein Herz ist rein, ne?
Soll niemand drin wohnen als Jesus.
Genau, so war es. Hm? Und dann wurde die Tür auf Spalt und dann hat man geschlafen.
Ich habe nicht geschlafen.
Nee, hast gelesen heimlich.
Taschenlampe unterm. Mm,
ja, unter nee, ich war nicht so intellektuell. Hm? Ich habe wirklich geschlafen. Und meine Eltern haben auch, ich weiß es, gemeinsam gebadet. Ne?
Nein.
Doch. Und ich finde es im Nachhinein total schön, das zu wissen, weil dann waren meine Eltern auch noch Eltern, ne? Also noch ein Paar, nicht nur Eltern, sondern das war auch immer noch eine gute Beziehung. Und die haben dann wirklich sich das schön gemacht mit Baden. Und ich weiß, ich war einmal, kriegte ich das so mit, dass sie badeten, nur badeten. Und da war ich ein bisschen so, dass ich gedacht habe, eieiei. Es war überraschend, warum sitzen die beide in einer Badewanne? Mhm. Das war ganz komisch. Und ich habe als Kind wir haben ja immer gemeinsam Urlaub in Italien gemacht und da gab es, wenn wir Urlaub gemacht haben, ein Zwei-Zimmer-Apartment, sehr schön, wir hatten es wirklich nett und meine Eltern hatten ein Schlafzimmer und wir haben im Wohn-Essbereich geschlafen, meine Schwester und ich. Und wenn wir dann nach irgendwie zum, wir wollten zum Strand und haben dann uns fertig gemacht und ich bin überraschend ins Schlafzimmer gekommen und meine Mama hatte das Höschen schon an vom Bikini, aber das Bikini-Oberteil noch in der Hand. Dann haben sich beide beschämt weggedreht. Also es gab nicht dieses, was heute oft gemacht wird, dass man das so auslebt. Aber ich finde es auch nicht störend. Mhm. Also ich finde es nach wie vor eigentlich als gut, dass jeder auch seinen Privatbereich oder seinen Persönlichkeitsbereich hat.
Mhm. Also das war bei uns anders.
Ja, ja.
Bei uns war es so, dass mein Vater sehr wohl nackend ins Bad gegangen ist, meine Mutter auch.
Doch. Du mit Handtuch um den heiligen Hintern?
Und ich mit Handtuch um den heiligen Hintern, aber meine Eltern haben sich da sehr frei bewegt.
Nee.
Also doch. Und also ich habe da nie irgendwie, außer, ich habe die nie zusammen in der Badewanne sitzen sehen. Und ich weiß auch nicht, ob die je irgendwas anderes gemacht haben. Eltern haben ja grundsätzlich keinen Sex. Das ist ja Eltern ja nicht.
Nein, wo ihr ja kommt, weiß nur der Storch.
Klapperstorch. Aber Eltern machen sowas ja nicht. Ich kann mich auch noch mal erinnern, da lebte ich mit meinem Sohn alleine nach der Trennung von meinem Ex-Mann. Und ich hatte einen Freund damals oder einen Geliebten und Freund. Und der hatte mich dann besucht, bevor noch mein Sohn aus der Schule kam. Und dann fand er irgendwann, als er aus der Schule kam, unter meinem Schreibtisch einen Herrensocken. Ja, der gehörte ja da nicht hin. Und ich weiß, dass er mit zwei Fingern mit diesem Herrensocken ankam und sagte, kannst du mir mal erklären, was dieser Socke, was diese Socke da macht. Und dann habe ich gesagt, ich kann es dir ganz genau sagen. So genau will ich es gar nicht wissen. Also für Kinder ist man ja irgendwie sowieso geschlechtsneutral und Eltern sind nicht sexfähig. Also Eltern haben keinen Sex, glaube ich, für Kinder. Ja. Ich weiß aber auch noch, da war ich mit meinem Sohn und seiner damaligen Freundin in einem Urlaub und in diesem Urlaub gab es einen, also es war auf Sylt und da hatten wir ein Haus und da war unten ein Schwimmbad drin. Und dann haben wir gesagt, wir gehen morgens, also mein Sohn, seine Freundin, ich, wir gehen zusammen schwimmen. Die gingen dann schon mal vorher raus, also ich bin länger geschwommen und wollte dann irgendwann raus und in die Dusche und ich komme in die Dusche und ich sehe Dinge, die man als Eltern nicht sehen will.
Das finde ich noch schlimmer als andersrum.
Ich bin rückwärts wieder raus und habe gedacht, nee, Kinder haben auch keinen Sex. Also eigentlich keiner. Die Kinder bringen alle der Klapperstorch. Also das will ich nicht, dass da irgendetwas an die Öffentlichkeit drängt. Das will man auch nicht wissen. Ja?
Das ist ja noch schlimmer.
Nee, weiß ich nicht, ob das schlimmer ist.
Doch, das ist schlimmer.
Findest du? Aber das sind ja die jungen Leute dann, also die haben ja das Recht auf Sex.
Nur nee, das ist mein Baby.
Ach, die Babys dürfen keinen. Nee, hast recht. Also die Babys haben keinen Sex, die bleiben die Babys.
Das ist auf ewig ein Baby.
Aber ich bin da, obwohl meine Eltern da sehr, sehr großzügig waren, bin ich aber eher dazu erzogen worden, sich nicht so hinzustellen. Also und ich weiß auch, ich habe meine andere beste Freundin, weiß ich noch.
Wie?
Es gibt ja dich und auch noch wen und noch wen und so. Aber als wir in der Sauna waren, die ist da so vollkommen nackend durch das Saunagelände gelaufen. Ich habe eher so die Idee, wenn ich aus der Sauna rauskomme, ich kann mich nackend in eine Sauna setzen, aber wenn ich da rauskomme, hänge ich mir das Handtuch um. Ja? Und ich weiß, dass sie da sich vollkommen frei bewegen konnte. Also gehe ich mal davon aus, dass sie das zu Hause anders erlebt hat als ich. Also bei uns war es nicht so, dass man sich so nackend vor anderen zeigen durfte.
Also das kenne ich auch nicht. Und ich hatte eine Klassenkameradin, die ist immer mit ihren Eltern in die Sauna gegangen und das fand ich sehr befremdlich. Und ich habe meine ersten Sauna-Erlebnisse ja mit dir gehabt. Also wir waren dann in irgendeiner Therme und das fand ich ja auch schwierig. Also ich kam als Mädchen vom Dorf und wir sind dann in eine
Hast große... Hast du vorher noch nie
eine Nein.
Sauna? Hast du... Das weiß, wusste ich gar nicht.
Nein?
Nee?
Ein Riesenklotz von Therme und dann hatte man seinen Bademantel und ich sah nur nackige Menschen und dann sind wir in die Sauna rein, egal welche, also ich konnte ja diese ganzen heißen Dinger gar nicht ertragen und dann war ich so paralysiert, weil ich nicht wusste, wo ich hingucken sollte. Also man sah immer irgendwelche Geschlechtsteile, das war ja nicht schön.
Nee? Fand's da guckt man doch gar nicht hin.
Doch, komm, also... Also wenn man in der Sauna sitzt, ganz im Ernst, dann sitzt du in der Sauna, die wird heiß. Du fängst an, das perlt dir langsam von der Stirn und dann denkst du, oh, ist das heiß. Oh, ich kann nicht mehr. Und dann fängst du an, dich umzugucken. Und dann denkst du, der sieht kacke aus, der sieht kacke aus. Der hat einen kleinen Pillemann, der hat einen langen Sack. Und dann, nee... Nee, den kannst du gar nicht also, angucken.
Ich glaube, das habe ich wirklich nicht.
Nein, da guckst du doch, da kannst du ja nur über... Dann hat der eine riesen Wanne und darunter hängt ein kleines Zipfelchen. Nee.
Also ich glaube, so gucke ich nicht in der Sauna. Wirklich nicht.
Was machst du denn in der Sauna?
Ja,
leidest du still vor dich hin oder was?
Ich entspanne mich.
Wie jetzt? Wenn da lauter nackige Menschen sitzen?
Ja, die sehe ich doch gar nicht.
Was?
Ich bin froh, wenn ich sie nicht höre. Also... Manche quatschen ja in der Sauna so laut über irgendwelche Themen, wo du gar nicht teilhaben willst. Das muss ich nicht haben. Ich will da meine Ruhe haben und entspannen.
Aber über was denkst du denn nach, wenn du in der Sauna sitzt? Du sitzt da auf einer heißen Holzbank, hast womöglich noch vergessen, wie ich am Anfang das Goldkettchen abzunehmen. Das wusste ich ja gar nicht, hat mir ja keiner gesagt. Also brannte sich so langsam dieses Goldkettchen sich in meinen Hals. Ja. Und währenddessen sah ich kleine und große und lange hängende und...
Hast du hier was Schönes gesehen?
Nee. Zu der Uhrzeit hatte was Schönes zu arbeiten, aber nichts. Also, das war ein Wochentag und wir hatten frei. Zu der Uhrzeit an dem Wochentag waren alle anderen am Arbeiten.
Ach so. Also, das habe ich wirklich in der Sauna, die ist für mich geschlechtsneutral.
Nee.
Da sehe ich weder Pillermänner noch Brüste.
Pillermänner.
Also das habe ich gar nicht gesehen.
Luzi-Männer.
Habe ich überhaupt nicht gesehen.
Das Schönste war in der Sauna, das fand ich wirklich schön, da hatten die einen riesen Poolbereich, also so einen Schwimmbereich, wo man dann schwimmen konnte ohne alles. Das fand ich für mich schön.
Ja.
Aber alles andere...
Aber das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Es gibt ja in den Marken bei uns im Pool immer Menschen,
ach ja,
die
das
sagen,
ist toll.
Die fänden das ganz toll, ja, weil keiner hingucken kann, ohne alles in den Pool zu
ja,
springen.
Ja, das ist toll. Da ist kein, da ist, also, da, wenn da nichts drumherum ist, kein Mensch, der irgendwas, und du kannst mal einfach so schwimmen, das ist toll.
Ja? Ja. Das habe ich aber überhaupt nicht.
Ob musst du da nackte Schwänze hängen haben, um das zu haben?
Nein, überhaupt nicht. Aber mich stört es auch nicht, wenn ich ein Bikini anhabe und schwimmen gehe.
Nein, stören tut das auch nicht, aber das andere ist auch schön.
Habe ich nicht so sehr. Ist mir völlig egal, ob ich nackend oder mit Bikini schwimmen gehe. Das macht für mich überhaupt keinen Unterschied im Empfinden von, ach toll. Macht doch. Für mich keinen Unterschied.
Doch, schon ein bisschen.
Ja?
Ja. Ja, ist ganz anders.
Nee. Also ich, wenn das jetzt noch im Meer wäre...
Nee, aber da sind Fische.
Ach so, ja, die können ja noch irgendwas wegknabbern. Ich hab's verstanden. Naja, also auf jeden Fall, also Sauna bin ich sowieso so ein bisschen mit durch.
Da sind wir fertig
mit. Irgendwie bin ich ja mit fertig.
Ist mir zu warm.
Es gab ja mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe, das kann man mal haben und das ist bestimmt auch gut. Jetzt mittlerweile denke ich, ich weiß gar nicht, ob das so gut für den Körper ist, ihn so hoch zu erhitzen und dann eiskalt. Weiß ich gar nicht ganz genau.
Nee, und ich habe auch das Gefühl, also wenn du jetzt wirklich, du hast mal einen freien Tag und dann denkst du dir so, ja, gehst mal in die Sauna. Und dann sitzen da alles alte Säcke und die gucken. Ist ja auch nicht schön. Weil wer sitzt denn da und guckt? Wer hat denn da Zeit?
Die, ganz ehrlich, wenn da Rentner sitzen, die gehen in die Sauna, um sich was Gutes zu tun. Die denken doch nicht daran, dich anzugucken.
Doch.
Ja. Den Eindruck,
warum sind die denn dann da?
Ja, um
also sich es gibt eine bestimmte Sauna hier in Solingen, wo man weiß, dass die das da tun.
Echt? Da weißt du mehr als ich. Ich bin da vollkommen unbedarft und gehe da rein und gehe nie davon aus, dass irgendjemand dahin geht, um einen Menschen des anderen Geschlechts sich anzugucken. Das habe ich gar nicht.
Doch, also für jeden, der das möchte, sich andere Frauen angucken möchte in der Zeit, dem gebe ich gerne die Adresse. Bitte anschreiben.
Echt? Also das, dann weißt du mehr als ich. Das habe ich nicht, aber ist ja auch egal. Also für mich, ich komme nochmal zurück auf das Thema. Das Thema Herzlichkeit.
Ach ja.
Herzlichkeit im Geistigen,
ob wie du die hast.
Im Körperlichen, weil ich mich gerade gefragt habe, ob ich herzlich genug bin. Weil ich natürlich, wenn ich meinen Sohn sehe, Küsschen gebe, ganz klar, aber ich weiß auch, ich presse den nicht an mich wie eine Verrückte und drücke den wie eine Verrückte, das mache ich nicht.
Du bist ja auch kein Mann.
Nee, ich klopfe auch nicht auf dem Rücken rum, wie meiner das immer. Klatsch. Wenn mein Sohn das bei mir macht, also so mir auf dem Rücken, dann sage ich, ey, so alt bin ich noch nicht, ist nicht nötig. Ja, das macht man bei älteren Menschen, aber bei mir brauchst du das noch nicht zu machen. Aber ich frage mich, nämlich, weißt du, wenn du jetzt irgendwelche Sorgen hast, bin ich da auch empathisch genug oder...
Nein.
Okay, machen wir es doch. Siehst du? Ich wusste, wir kommen irgendwann da drauf. Bin ich nämlich nicht, ne? Weil ich neige dazu, kopfmäßig zu helfen, Lösungen zu finden oder die Dinge vielleicht durch einen Paradigmenwechsel irgendwie anders zu sehen. Mhm. Aber nicht so sehr zu sagen, ach du armes Haarschal.
Genau, manchmal hätte man das gern.
Ich kann dieses armes Haarschal.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Manchmal, also wenn du jetzt was hast, Wehweh oder so, ne? Dann bin ich schon mehr, die sagt, oh, das tut mir leid und wir gucken mal und was können wir machen und kann ich was tun und ei und so, ne? Das machst du nicht so.
Aber so. Ich brauche das auch nicht so.
Doch.
Nein.
Doch.
Was?
Doch. Ich kann, du schreibst dann, oh, ich habe so schlecht geschlafen und ich habe dies und dann mache ich das schon und dann schreibe ich das auch, das hast du schon gern. So ein bisschen. Und dann, wenn ich dann anrufe und sage, wie ist es denn bei dir? Wie ist es denn bei dir? Und du sagst dann, oh, ich habe da was und dann kümmere ich mich da so.
Nein, ich, also ganz ehrlich, du bist meine erste Ansprechpartnerin, wenn es um medizinische Belange angeht, weil ich weiß, dass du dich da gut mit auskennst.
Nein,
ja?
Es interessiert mich.
Weil es dich interessiert und weil du eigentlich eine verkappte Medizinerin bist und dich mit vielen Dingen gut auskennst.
Das ist zu viel.
Ja, bist du schon. Und dann weiß ich, wenn ich dich frage, ich habe da das und das, sterbe ich gleich. Ja,
nein.
Das, dann möchte ich von dir einmal bitte hören, nee, du stirbst nicht. Ne? Also du wirst das überleben, das ist nur das und das und mach dir keinen Kopf. Dann geht es mir schon besser. Was ich nicht brauche, ist dieses, wenn ich jetzt wirklich irgendetwas habe und im Bett liege und ich schlafe mich ja immer wieder gesund, dann, das ist ja so meins, dann möchte ich eigentlich auch nur da liegen und meine Ruhe haben und dann braucht sich auch keiner um mich zu kümmern.
Doch.
Nein.
Doch. Als du Kopfschmerzen jetzt hattest, doch, dann muss man sich um dich kümmern, weil du hattest innerhalb von ganz kurzer Zeit 49 Kilo und dann musste ich mit dir auch schimpfen und sagen, wenn du jetzt nicht irgendwas änderst, also wir müssen jetzt irgendwas tun, das heißt, du brauchst andere Medikamente und du musst was essen, dann bringe ich dich ins Krankenhaus. Das brauchst du dann auch. Du brauchst auch jemanden, der dir mal sagt, so, jetzt ist Schluss hier.
Das sagst du, dass ich das brauche.
Ja.
Ich brauche das eigentlich nicht. Für mich
doch.
War die Welt immer noch halbwegs in Ordnung.
Ne, war die aber nicht. Ich habe die Bettdecke weggeschlagen, weil irgendwas war und habe gedacht, was sind denn das für Spargelbeine? Und habe gedacht, das geht hier gar nicht. Also
ja, aber das ist dann dein Bedürfnis, also deine Mütterlichkeit.
Nein, das ist mein Rettungsempfinden, weil ein Mensch, der 1,73 groß ist und 49 Kilo wiegt, ist nicht mehr im Rahmen. So.
Ja, aber trotzdem ist es deins, weil das hat mich jetzt gerade gar nicht beschäftigt. Also bei Keuchhusten hat mich beschäftigt, dass ich schlecht Luft gekriegt habe und dass ich mich kaputt gehustet habe,
ja,
und so weiter.
Ja, aber habe ich mich auch drum gekümmert.
Aber ich bräuchte allenfalls jemanden, der fragt, brauchst du was zu trinken? dass ich irgendwas...
Hat ja nichts verbessert, diese Fragen. Habe ich ja vorher gestellt.
Ja, hat nichts verbessert. Aber ich möchte dieses bemuttert werden, möchte ich eigentlich
nicht. Mache ich auch nicht. Doch. Sonst würde ich ja mit dir schimpfen.
Du bemutterst mich schon.
Ein bisschen, aber so weit, wie du das auch möchtest. Also ganz ohne bemuttern willst du auch nicht.
Ich möchte Anteilnahme. Ich möchte, dass jemand mitkriegt, ob ich sterbe oder noch am Leben.
Also, wir dramatisieren gar nicht.
Also, wenn ich kurz vorm Abnippeln bin, möchte ich gerne, dass jemand bei mir ist. Oder wenn ich so krank wäre, dass ich das selber nicht mehr beurteilen könnte, würde ich gerne, dass jemand sagt, und jetzt müssen wir dich ins Krankenhaus bringen.
Genau, so ja, was hatten wir ja auch schon.
So, das finde ich ganz schön. Aber solange das in einem Rahmen ist, wo ich einfach denke, schlafen hilft mir jetzt weiter und alles andere, wenn dann jemand mal alle 5 Stunden den Kopf zur Tür reinsteckt und sagt, lebst du noch und brauchst du irgendetwas, dann reicht's. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich wirklich nicht.
Gegenfrage, würdest du das bei mir auch so tun? Jetzt sag nicht ja.
Wenn du krank bist.
Du kommst gar nie rein.
Wenn du krank bist, melde dich mal wieder, wenn du wieder gesund bist. Nein, das habe ich auch
abgelehnt. Das gab es mal. Das ja. gab's mal. Aber
weil ich aber auch der Meinung war, dass das ein sekundärer Aufmerksamkeitsgewinn war, um das mal so zu sagen, dass du über Krankheiten, als wir uns kennenlernten, da hattest du ja diverse Dinge, darüber auch ein gewisses Maß an vielleicht. Aufmerksamkeit.
Ja.
Weil bei euch zu Hause war es zum Beispiel so, wenn man krank war, wurde man betüdelt, bemuttert.
Ja, ist das nicht schön? Also ganz im Ernst. Ich kenne das nicht. Nee, du kennst das nicht. Du musstest in die Schule gehen und du warst krank. Bei uns war das so, wenn man krank war, dann durfte man auf dem Sofa liegen, hat Fernsehen geguckt und die Mama hat den Tee gebracht und hat, ja. Also sicherlich ist der Weg durch die Mitte auch das Richtige, aber beides vielleicht, ja.
Also für mich ist nochmal anders. Also nicht nur, dass ich in die Schule gehen musste. Für mich war es ein ganz, ganz schlimm, krank zu sein, weil das war ein Störfall, weil meine Eltern in der Firma gearbeitet haben. Und wenn ich krank war, dann waren meine Eltern sauer auf mich, weil ich deren Rhythmus oder Arbeitsrhythmus und deren Alltag durcheinander gebracht habe. Also hat man lieber gar nicht gesagt, wenn man irgendetwas hatte. Ja. Ja, und bei euch war es so, wenn man krank war,
dann wurde man sehr betütelt.
Ja. Ja. Also insofern, wo soll ich das herhaben?
Aber das, ja, du hast das nicht. Und ich habe andersrum das, wenn bei dir was ist, ich kann das nicht aushalten. Also ich tüttel dann um dich rum.
Ja.
Aber es war jetzt auch gar nicht so schlimm gerade, oder?
Nein. Also wenn du krank bist, tülle ich nicht um dich rum.
Nee, ein bisschen mehr ging schon.
Aber ich habe auch ein bisschen was gelernt.
Mhm.
Ein bisschen mehr mache ich schon.
Wir hören uns noch in der Zeit.
Ich frage dich auch, ob du was brauchst, ob ich was tun kann, ob ich was in der Apotheke besorgen kann.
Ja.
Das frage ich schon.
Ja. Ja, wir sehen uns auch noch in der Zeit.
Also es läuft ja darauf hinaus, dass ich nicht herzlich genug bin. Das war ja die Anfangsfrage.
Doch, du bist herzlich. Das hat ja auch nichts mit kümmern. Also ich glaube, natürlich habe ich an anderer Stelle ein Kümmerer gehen. Du bist der Mensch, wo ich denke an manchen Stellen, nee, lass es, sei still, sag nichts. Also wenn jemand beruflich zu wenig gibt, bewerbungstechnisch nicht in die Hufe kommt, dann bietest du alles an. Wo ich denke, nee, an der Stelle muss ein Mensch ein bisschen Eigeninitiative, der muss auch ein bisschen Gas geben, der muss ein bisschen mehr tun, damit er auch wirklich im Leben ankommt. Der muss auch wissen, was er will. Wenn er das nicht mal schafft, dann schafft er auch die Ausbildung, dann schafft er den Job nicht. So, da bist du die große Mutter Teresa, wirklich, du möchtest alle am liebsten am laufenden Band halten, also alle sollen arbeiten und jeden bringst du dahin und da bietest du jede Unterstützung an.
Da, wo ich kann.
Genau.
Ich kann ja nur das anbieten, wo ich auch helfen kann. Also ich könnte bei einer Bewerbung helfen oder bei einem Coaching, wie verkaufe ich mich am besten in einem Bewerbungsgespräch und so, das ist das, was ich kann. Ja, das ist gut. Und weißt du, wo ich noch gut bin? Wenn
ja, nicht ganz bei vielen Dingen bist du gut.
Bei Kleinigkeiten manchmal nicht. Ich bin ja auch eine schlamperte ich bin schlampert. Ich bin schlampert manchmal, wenn es darum geht, WhatsApp gleich zu beantworten.
Ah ja, habe ich auch mittlerweile weniger Lust
da drauf. Bin ich auch manchmal, lasse ich das ja lange schleifen, und weil ich dann immer denke, nee, ich will ja auch nicht oberflächlich antworten. Ich muss ein bisschen Ruhe haben und vernünftig antworten und nicht irgendwie nur ein paar Emojis zu schicken oder so. Und dann vergeht manchmal zu lange Zeit, bis ich antworte. Mhm. Aber wenn wirklich Krise ist, wenn Menschen wirklich in Not sind oder irgendwie Hilfe brauchen, ich glaube, dann bin ich da.
Ja. Ja,
also berührt mich auch, also immer. Jetzt meine Freundin Miriam, deren Mutter gerade wirklich ernsthaft erkrankt ist, da würde ich gerne sehr viel mehr tun gerade. Mhm. Als ich kann, weil ich jetzt ja gerade nur eine Augen-OP hatte und nicht Auto fahren kann und ihr dann nicht so zur Hilfe sein kann, wie ich es gerne würde, das macht mir schon zu schaffen dann. Ja. Mm. Wenn wirklich was ist, glaube ich, kann man auf mich zählen.
Ja.
Ich bin so für die kleinen Alltagsfälle, glaube ich, nicht immer die perfekte Freundin.
Nee, ich glaube, es ist so, wie du sagst, jeder hat sein Fachgebiet. Ne? Also ich bin für das Häusliche und hier ein Schnüpfchen und da ein Fußpilz. Und
sag jetzt nicht, dass ich habe keinen Fußpilz. Sag, nimm das zurück.
Ich bin's nicht. Habe ich nicht gesagt. Also, du bist es nicht. Okay. Du bist es nicht. Nee, ich bin halt für diese schnellen Dinge, die man eben körperlich erledigen kann. Also auch nur schnell. Ne? Ich bin ja keine Ärztin. Ich bin ja nicht hier. Wir haben ja ganz andere Menschen in der Familie, die das regeln. Aber du bist dann für das Übergeordnete, ne? Für das Existenzielle. Und jeder hat da so seinen Bereich.
Was ist existenziell? Die Gesundheit ist existenziell und da bist du wirklich die erste Ansprechpartnerin für viele. Und du triffst deine Diagnosen, Stimmen häufig. Ja? Du siehst jemanden mit einem bestimmten Symptom und du weißt in der Regel, was derjenige hat. Also an dir ist echt eine Medizinerin verloren gegangen.
Das ist zu meiner Intuition.
Können wir da nicht nochmal ansetzen? Könntest du nicht nochmal ein bisschen Medizin studieren?
Ja, wann soll ich denn in Rente gehen? Wenn ich jetzt nochmal...
Mit 80?
Also jetzt mal ganz im Ernst. Also ich gehe mit 80 in Rente. Mhm. Der Lottogewinn kommt vorher nicht. Du bist die ganze Zeit in Marken. Mhm. Und machst dir Sorgen über... Den Thomas wieder, nee.
Was?
Ja, hatten wir ja vorher dieses Gespräch, ne?
Ja.
Also ein Mann, der alleinstehend ist und keine Frau hat. Ich meine, natürlich mit 80 bin ich mit dem Thomas wahrscheinlich immer noch zusammen, ne?
Ja, selbstverständlich.
Ja, aber...
Du musst dich aber frei machen von deinem zukünftigen Mann. Du musst im Grunde genommen deine eigene Frau stehen. Also ich finde, du könntest nochmal darüber nachdenken, auch jetzt ein Medizinstudium zu beginnen.
Aber ich will ja auch irgendwann mal, so wie du, nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur arbeiten wollen.
Wenn du den Job hast, der dir richtig Freude macht, dann willst du arbeiten und dann ist es auch egal, wie alt du bist.
Hattest du keinen Job, den du machen wolltest?
Doch, aber mit diesem Job war halt diese unglaublich viele Autofahrerei verbunden und ich fahre nicht gern genug Auto oder stehe gern genug in irgendwelchen Staus. Und das war mit diesem Job halt in Deutschland unterwegs zu sein immer verbunden. Also guck mal, jeder Job hat ja sein Für und Wider. Du hast einen Job, wo du sagst, den habe ich mir zwar nicht ausgesucht, aber jetzt mittlerweile mache ich ihn richtig gerne.
Ja.
Du gehst aber zu Fuß zur Arbeit.
Ich habe kein Auto.
Du dafür. Hast ein Auto, aber
ich
du brauchst
aber
nicht es nicht,
dafür.
Weil du gehst in 5 Minuten bist du bei deiner Arbeitsstelle.
Genau.
Ja, ich musste manchmal mitten in der Nacht aufstehen, um 8 Uhr irgendwo bei einem Auftraggeber aufzuschlagen, um 9 Uhr ein Seminar anzufangen. Dann bin ich aber auch schon mal um 4 Uhr hier loszufahren, da habe ich keine Freude dran. Ich will morgens nicht so früh aufstehen.
Ich fand es auch immer schrecklich, wenn du sonst sonntagnachmittags gefahren bist und eigentlich... du traurig gefahren bist, weil du gesagt hast, jetzt muss ich wieder weg und irgendwie war das Wochenende auch im Eimer.
Ja, und es war, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Erzgebirge oder in München oder wo auch immer gesessen habe, dann habe ich mal ein Seminar gemacht und das habe ich gerne gemacht. Aber ich saß abends mutterseelen alleine im Hotel. Alle haben immer gesagt, ach toll, du kommst rum in der Welt und bist in tollen Städten und drei Wettertafts und heute in Berlin, morgen, weißt du noch, eine Woche Berlin, Hamburg, München, alles in einer Woche. super. Aber abends sitzt du alleine in einem Hotel oder alleine in einem Restaurant. Und dein, das Leben mit deinen Lieben, das findet woanders statt. Mm. Das hast du dann nicht. Mm. Und das ist mir ein Job dann auch nicht wert, so schön er auch ist.
Also ich glaube, das kann man auch ein bisschen gleichziehen. Ich habe ja auch einen Kindergarten schon geleitet und ich habe auch die Zertifizierung dafür gemacht. Und auch ich bin wieder gefragt worden, möchtest du nicht wieder Leitung werden? Mhm. Und ich möchte das nicht, weil ich möchte, glaube ich, mehr Privatleben. Und wenn jetzt der Lottogewinn käme, möchte ich noch mehr Privatleben. Ich muss nicht alles am Job festmachen. Ich könnte es mir auch... Ich glaube, und das sind wir beide, wir sind Menschen, die den ganzen Tag beschäftigen können, also uns mit dem Tag beschäftigen können. Und wir brauchen keinen Job oder nicht jemanden, der uns sagt, das und das und das musst du machen, damit du irgendwie den Tag beschäftigt kriegst.
Nee, beschäftigen kann ich mich den ganzen Tag und ich glaube, auch. Bei mir liegt es nicht daran, dass ich zu wenig Hobbys habe, ich habe einfach zu viele.
Ja.
Aber was der Job bietet und was kein Hobby in dem Maße erfüllen kann, ist die Bestätigung, die du daran bekommst, dass deine Kinder dich lieben, dass meine Teilnehmerinnen mich zwar vielleicht nicht geliebt haben, aber daraus gegangen sind und gesagt haben, ach, das war aber toll. Und diese Bestätigung, die kannst du in keinem Hobby dieser Welt bekommen, wie wenn du einen Job machst, den du gerne machst und deswegen auch richtig gut machst.